willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GoTo Network. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und diese Folge mit mir gemeinsam und dem großartigen Younes Seeger verbringt, der jetzt seit, ich glaube, rund 9 Monaten als Head of Sales bei Calltime ist und vorher eben erfolgreicher AE bei Cognizant war. Und ich glaube, so 3-4 Themen, die echt spannend sind, in die man gut eintauchen kann, von Thema Rep-to-Manager, vom Thema First-Time-Sales-Lead, vom Thema Corporate-Sales, in Anführungszeichen, siehe Cognizant, zu grüne Wiese und wir bauen eigentlich alles selbst auf, zu den ersten den Übergang von Founder-Sales zu dann Repeatable-Sales. Also wirklich viel, bei dem ich echt gespannt bin, Younes, was du so berichten wirst. Ich freue mich auf jeden Fall unfassbar, dass wir dann jetzt auch mal an Öhr aufnehmen, nachdem wir uns bei, ich weiß nicht, wie vielen Dinnern und Events immer wieder beim Weg gelaufen sind.
Ja, danke dir. Ja, ich freue mich auch sehr, sehr heute hier zu sein. Habt ihr auch schon mal persönlich gesagt, bin auch Fan von deinem Podcast. Deswegen umso cooler, dass man da mal selber stattfindet. Ich hoffe, ich liefere ab wie viele deiner Gäste vorher, die ich mir anhören oder anschauen durfte. Hab auch Bock, ein bisschen was zu teilen, zu erzählen. Es waren sehr, 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 sehr wilde 9 Monate, wie man sich ja vorstellen kann bei der Challenge. Ja, freue ich mich auf unser Gespräch heute.
Mega. Ich habe keinen Zweifel, dass du das tun wirst. Insofern freue ich mich gleichermaßen. Willst du trotz alledem für die 2-3 Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, die vielleicht auch deine alte Podcast-Folge mit Lea nicht gehört haben, die dich auf LinkedIn noch nicht gesehen haben, einfach mal erzählen, wer du bist, was du machst?
Ja, super gerne, klar. Da wird's einige geben, die mich noch nicht kennen. Ja, ich bin Younes. Ich bin aktuell Head of Sales bei Calltime seit Januar. Vor ein paar Jahren habe ich einen kompletten Quereinstieg in Tech Sales hingelegt. Ich war vorher Vollzeit Barkeeper und wurde dann SDR. Und dann bin ich so einen der klassischsten Tech-Sales-Wege in einer relativ unüblichen Zeit wahrscheinlich durchgegangen, vom SDR, Senior SDR, dann AE, dann Senior AE, die komplette Laufbahn, das war alles bei Cognizant, wo ich sehr, sehr, sehr viel gelernt habe, eine großartige und auch sehr lehrreiche Zeit hatte. Und dann kam irgendwann der Punkt für nächsten Step und den bin ich dann damit gegangen, dass ich zum 1. Januar als Head of Sales hier bei Calltime angefangen habe.
Ich finde es mega spannend, weil ich glaube, du sagst zwar, es ist die typische Journey, aber gerade die Journey von, ich habe es gerade eben Corporate Sales genannt, was sich ja bei einem relativ etablierten Unternehmen, was viele Strukturen und Prozesse hat, zu einem Early Stage Unternehmen. Und ich habe es ähnlich gemacht damals. Ich bin von Eventbrite weg, via BookingKit dann aber eben zu Sparks und habe eben auch da von null aufgebaut. Von daher bin ich wirklich da sehr auf deine Learnings gespannt. Bevor wir reinstarten, auch die Frage, die ich für dich wie vor allem meine Gäste habe. Was denn für dich so die unbequemste Wahrheit im Sales ist und wie du damit umgehst?
Ja, das ist spannend, weil ich kenne natürlich die Frage aus deinen anderen Podcasts und man denkt dann, man müsste ja meinen, dann ist man darauf vorbereitet, wenn man irgendwann selbst gefragt wird. Und trotzdem saß ich heute Mittag so da und dachte so, boah, was ist es dann jetzt? Was nennt man dann eigentlich? Ich glaube, am Ende...
Es gibt ja auch nicht die eine, ne?
Nein. Ich muss mir was aufheben, falls du mich irgendwann mal ein zweites Mal da hast, brauche ich auch noch was. ich glaube so eine der Wahrheiten, die für mich auch manchmal ganz, ganz unangenehm ist, ist, du bist nur so gut wie dein letztes Quartal. Das meine ich nicht mal unbedingt als wertend, dass ich das so sehe, aber in der Wahrnehmung vielleicht eines Unternehmens, eines Managers oder generell im Sales ist das, denke ich, was durchaus gegeben ist und durchaus auch wehtun kann.
For the record, ne, wir nehmen jetzt gerade am 29. September auf, also wir sind gerade ja auch genau in der Phase End of Month, End of Quarter. Und ich glaube, es ist etwas, was wir ja alle kennen, dass wir irgendwie einerseits immer nur von Quartal zu Quartal denken, aber auch immer diesen Druck haben. Und ich frage mich halt immer, und bin mal gespannt, was dein Take dazu ist, ob das so der eine gesunde Herangehensweise ist. Warum? Ich glaube, drei Gründe. Ne? Einerseits so Mental Health Thema, Druck ist und Stress ist einfach nie so besonders geil, fair. Aber so, wenn es das Einzige wäre, könnte man, glaube ich, lernen, da gut zu navigieren. Das Zweite ist aber, ich glaube, wir tun uns im Sales einfach keinen Gefallen, weil wir immer auf den letzten 2-3 Tagen im Monat, gibt es ja sogar Statistiken, dass die Aktivitäten sich verdreifachen, vervierfachen, I don't know. Wir irgendwie versuchen mit Druck die Deals über die Ziellinie zu closen, was ich glaube vielleicht dazu führt, dass wir augenscheinlich vielleicht einen Ticken mehr gerade jetzt in diesem Monat reinholen, aber eigentlich uns langfristig komplett schadet. Weil wir werden weniger Deals machen, weil die Kunden unsere, ne, diese Provisionsgier, den Druck auch einfach spüren. Und wir werden kleinere Deals machen, weil wenn ich Kunde bin und ich weiß, hey, es ist ein 30. Wenn ich jetzt unterschreibe, weiß ich, was ich rausholen kann. Aber wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, die Frage, ob das die gesündeste Herangehensweise ist, die müssen wir uns nicht stellen. Ich glaube, gesund ist es auf keinen Fall. Ich glaube, das ist schon immer so ein bisschen so ein Spagat, den man geht zwischen so Zielsetzung und dem, was halt natürlich auch Sales ausmacht. Das heißt, ne, am Ende gibt's Quota Attainments, am Ende hängt die Kohle dran, die man verdient. Dafür machen wir am Ende auch alle Sales. Nichtsdestotrotz ist es so natürlich schon immer schwierig. Ich habe mir die Frage auch gestellt, ich meine, sehr, sehr oft bekommt man ja auch das Quartalsgetriebene vorgegeben, durch, sag ich mal, das gerade in diesem Corporate-Setting. Ich hätte jetzt natürlich auch die Möglichkeit gehabt, ein nicht quartalsorientiertes Denken zu etablieren, habe mich aber auch bewusst dagegen entschieden, weil ich durchaus auch glaube, dass diese Deadlines auch Produktivität fördern können. Ob sie das sollten oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber durchweg 12 Monate konstant nur mit dem Jahr als Ganzes ein Ziel zu haben, finde ich auch schwierig. Aber dadurch, dass du mehr Erfahrung in dem Setting hast, in dem ich selber bin, fände ich es jetzt auch spannend, was du sagst. Wenn es nicht von oben vorgegeben ist, würdest du selber sagen, okay, ich setze jetzt hier Quartale fest? Oder würdest du sagen, geil, keiner gibt das vor, ich mache jetzt einfach ohne Quartale?
Ich glaube, wir haben ja eine Parallele, dass wir beide in gebootstrappten Unternehmen waren oder du bist. Mhm. Was ja eine etwas andere Herangehensweise ermöglicht, weil du nicht diesen klassischen VC-Druck hast. Das Zweite ist, wir haben aber auch in der Phase natürlich noch keine Vergleichswerte. Das heißt, wir wissen nicht, was realistisch ist als Ziel. Wir können und versuchen, uns das herzuleiten, aber genau sagen zu, okay, keine Ahnung, Enterprise AI muss eine Mio machen. Ja, fair, aber so, ne, kannst du erklären, wie deine Mio machen soll? So, wie viel Leads braucht er dafür? Wie viel, was sind die Conversions, die dahinter stehen, etc.? Wir haben ja das Wissen nicht. Das ist, glaube ich, der eine Punkt. Ich habe natürlich einen Finanzplan gehabt und ich habe natürlich Ziele gehabt. Und das würde ich auch nach wie vor immer sagen, braucht man in gewisser Weise. Und habe den eben dann runtergebrochen für mich und habe aber auch mit jeder einzelnen Person individuell geguckt, hey, was wollt ihr denn eigentlich verdienen? Also eher aus der Perspektive, und was wollt ihr denn erreichen? Und dann haben wir da eben geguckt, was das für jede einzelne Person eigentlich bedeutet und welche Annahmen wir dafür treffen müssen. Und die Annahmen musst du immer wieder laufend validieren. Und am Ende kommst du in die Richtung zu sagen, okay, ist der Plan realistisch oder nicht? Turns out, unser erster Plan war komplett daneben. War einfach nicht machbar. Haben wir trotzdem ein gutes Jahr gehabt? Ich würde sagen, ja. Das Zweite ist, und dann, sorry, das ist eigentlich der spannendere Gedanke, den ich finde, ist, was ich für mich immer gemacht habe, ich habe mich immer versetzt gemanagt. Also ich hatte auch Quartalsziele bei Eventbrite. Ich hatte auch natürlich Quartalsziele in den Quartalen danach. Aber wer sagt denn, dass ich auf den 30. immer liefern muss? Warum mache ich es nicht anders und sage, wenn ich Quartale habe, ich nutze den ersten Monat im Prinzip und habe einen Fokus auf Closing-Aktivitäten und nutze den zweiten und dritten Monat im Prinzip zum Justieren und aber zum Prospecten mit dem Fokus. Was dazu führt, zwei Dinge. Das eine ist, ich nehme den Druck komplett raus, weil ich bin, und so hat es bei mir immer funktioniert. Nach einem Monat im Prinzip war ich so bei 60-70% Quota Attainment. Und hatte dann noch 20-30% offen. Man konnte mal überperformen, mal nicht. Aber man hat sehr viel stressfreier halt gearbeitet. Und das Zweite ist, dadurch, dass du Timelines mit dem Kunden aufstellst, bist du ja, was du ja sowieso tun solltest.
Ja.
Kommst du dann gar nicht in die Situation eigentlich? Dem Kunden ist ja deine Timeline egal. Also der Kunde sagt dir ja, jo, ich will am, 30. Mai fully operational sein. oder am 15. Aber dem Kunden ist ja egal, dass das Mid-Quarter ist.
Ja, ja, das stimmt natürlich. Aber die Frage gerade mit dem zweiten Approach finde ich spannend. Löst du damit das Problem oder verschiebst du damit nur das Problem? Weil letztendlich hast du den gleichen Zyklus nur zeitversetzt.
Ja, aber ich komme nicht an den Punkt, dass ich am 30. da bin, mein Ziel nicht erreicht habe und panisch versuche, einen Hörer in die Hand zu nehmen, bis 22 Uhr im Büro sitze, um irgendeinen Vertrag über die Ziellinie zu schieben. Sondern ich habe ein Lager und das Zweite ist, das ist ja das Hauptproblem, dass mittelmäßige Sales-Reps nicht planen und die machen nicht das, was sie tun müssen, jeden Tag. Das heißt, wenn ich jeden Tag meine Blocker habe fürs Prospect, dann komme ich gar nicht in die Situation, dass ich eigentlich dann nicht genug Pipeline habe oder dass ich Panik schieben muss. Sondern ich mache halt wahrscheinlich mehr Aktivität als dann viele andere, aber über die Dauer des Quartals.
Ja, spannender Approach. Also das ist, wie gesagt, weil das ist wirklich was, das fand ich jetzt selber halt spannend so zu sehen, weil es lag so durchaus auch in meiner Hand. Ich meine, es gibt natürlich externe Faktoren, zum Beispiel jetzt gerade für uns als in der Branche Sales Intelligence, Q4 ist Q4, da kann ich jetzt das System neu erfinden, wie ich will. Am Ende planen die Unternehmen ihre Budgets fürs nächste Jahr, da macht schon auch Sinn, dass ich da dran angepasst bin. Aber wie gesagt, sehr, 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 sehr spannend, das mal so von dir zu hören, wie du das gehandhabt hast.
Ich habe gerade einen Kunden, mit dem ich arbeite, der verkauft an Banken und Banken machen ihre Budgetplanung irgendwie Richtung Ende Q3, ist die aber auch schon so gut wie durch. Das heißt, alles, was nicht in der Pipe ist, ist ein Problem fürs nächste Jahr und wird nicht budgetiert, ne? Also als Beispiel. Also da musst du natürlich auch irgendwie gucken, in welchem Markt du bist, vollkommen richtig.
Ja, aber das stimmt schon. Man kann sich auch selber schwer machen. Also ich habe schon sehr, sehr oft gesehen, jetzt sowohl in der Rolle jetzt, als auch wenn ich vorher irgendwie Input gegeben habe zu weniger erfahrenen Kollegen oder Kolleginnen in der alten Rolle, wenn manche dann so ein Angebot aufbereiten und dann ist das Ablaufdatum des Angebots der 30., der 31., dann sage ich auch so, oh, du willst es aber auch wissen. Du willst aber auch, dass das wirklich nochmal so ein Herzflattern aufs Ende wird. So, das muss gar nicht sein. Da kann man sich auch selbst unnötig schwer machen.
Ich hab ja mit Enddaten in Angeboten ein ganz anderes Problem. Dass es meistens einfach keinen Grund dafür gibt, das Angebot auf einen Tag speziell zu limitieren. Also wenn ich jetzt sage, Beispiel, keine Ahnung, das Angebot gilt nur bis, keine Ahnung, 28. Was haben wir hier? September, 29. September. Warum denn? Also habe ich irgendeine bestimmte Ressource, die danach nicht mehr verfügbar ist? Fair. Ist danach meine Onboarding-Kapazität einfach eingeschränkt? Fair. Kann ich danach einfach den, in unserem Fall beispielsweise, Coach nicht mehr gewährleisten, dass der verfügbar ist? Fair. Ne? Das sind alles, also, aber ich habe es noch nie erlebt, dass ich ein Softwareprodukt kaufen wollte. Dann ist es mir leid, wenn man gesagt hat, hey, das Angebot musst du bitte bis heute unterschreiben und du kriegst die 15% auch nur heute. Dann rufe ich 3 Wochen später an und sage, du hast mir das Angebot gemacht mit den 15%, die hätte ich gerne. Und es tut mir leid, niemand wird da, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, sagen, nee, jetzt musst du bitte aber auch die 15% mehr zahlen.
Boah, da weiß ich nicht, ob ich das, also ich bin beim ersten Teil, bin ich bei dir. Beim ersten Teil bin ich bei dir. Es ist ein albernes Spielchen und einfach so ein Datum künstlich aufsetzen, eine Timeline setzen, mit der Kunde nichts zu tun hat, ist Quatsch. Das ist einfach nur, das ist Drückerbandenvertrieb, da bin ich komplett bei dir. Beim zweiten Teil, und das ist dann wichtig, glaube ich, auch so für meine eigene Sales-Ehre, das habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht. Wenn mir jemand einen konkreten, aktiven Discount möchte und ich sage zu dem Zeitpunkt, ja, die weniger Arbeit oder ein kürzerer Sales-Cycle ist es mir wert, etwas runterzunehmen, weil ich vielleicht eine ausgelastete Kapazität habe und sage, boah, jetzt ein paar Wochen weniger Sales-Cycle, ich kann mich auf andere Sachen fokussieren, gebe dafür Discount an einer SaaS-Lösung, das mache ich. Und dann frage ich, okay, für welche Timeline könntet ihr euch committen? Und dann wird dieses Commitment nicht eingehalten, da bin ich dann knallhart.
Ja, machen aber die wenigsten. Und ich glaube, auch da, man kann das ja machen, ne, wenn man das beispielsweise begründen kann. Das ist dann wieder die Erklärung dahinter, zu sagen, und ich habe das auch schon gemacht, ehrlicherweise. Ich habe auch schon gesagt, hey, yes, Younes, ganz ehrlich, und nicht mit jedem, okay, aber wenn ich mit jedem Dicke war. So, hey, weißt du, ich brauche jetzt einfach den Deal, ich brauche hier noch dieses Quarter und das ist deine Chance, jetzt noch 10% rauszuholen. Sprich was dagegen, dass wir das Ding heute signieren? Nö, okay, fair, habe ich auch schon mal gemacht. Aber würde ich das regelmäßig tun? Ich glaube eher nicht.
Nee.
That's it. Was war für dich so das, ich sag mal, Überraschendste, mit dem du vielleicht auch nicht gerechnet hättest, von dem Wechsel von jetzt einem Unternehmen wie Cognizant mit ich weiß ehrlicherweise die Größe nicht, aber es ist ja schon irgendwie ein Schiff mit etablierten Prozessen, einer sehr etablierten Revenue-Org, wo wahrscheinlich es klare Aufgaben, Aufteilungen gibt, wo klar ist, wer macht eigentlich was, zu jetzt Call-Time als First-Time-Seller, beziehungsweise First-Time-Seller und Head of Sales.
Ja. Also es ist auf jeden Fall, wie du sagst, also Cognizant waren schon so plus minus 500 Leute, glaube ich. Da gibt es auch nochmal größere Organisationen, aber da ist schon sehr, sehr vieles durchstrukturiert. War natürlich darauf eingestellt, dass viele Strukturen noch nicht existieren. Wenn es dann aber so, sag ich mal, zuschlägt, dann spürt man das schon nochmal anders. Weil so ein paar Sachen sind ja für mich selbstverständlich gewesen, so sei es Sales Stages, Lead Sources, das ist so das Basic, so einmal eins. Wenn ich dann aber sehe, ach so, das ist noch nicht mal da, und dann natürlich auch, wie du sagst, diese Zuordnung, also ich muss ja alles so ein bisschen machen. Es ist dann nicht nur dieses Sales, sondern dann kommt vielleicht eine Rückfrage zum DPA oder zu den Terms and Conditions, und natürlich haben wir dann auch einen Anwalt, der am Ende sowas wirklich absegnet, dass das seine Validität hat. Aber in erster Linie saß ich dann da erstmal mit ChatGPT und habe da irgendwelche DPA-Anmerkungen durchgejagt, um zumindest schon mal so ein Grundverständnis zu bekommen, wo vorher ganz klar die Regel war bei Cognizant, ihr fasst diesen DPA, also ihr fasst gar nichts, was irgendwas Rechtliches hat, überhaupt nur mit den Fingerspitzen an.
Ja, fair, das war bei uns auch so. Da gab es den Anwalt, Mr. Cooper, Grüße gehen raus, und da war einfach sehr klar, alles, was rechtlich ist, läuft darüber, und Vertragsänderungen oder ähnliches auch nur über ihn. Was wahrscheinlich pre-IPO normal ist. Versus.
Ja, es macht ja auch Sinn. Was haben wir Seller daran zu suchen? Aber wow. Es sind halt einfach super verschiedene Sachen dann gewesen. So, und dann muss man sich plötzlich einfach mit ganz vielen verschiedenen Themen auseinandersetzen. Das heißt, selbst wenn man drauf eingestellt ist, die Strukturen gibt's da nicht, es wird einem am Anfang erschlagen. Ich dachte, dadurch, dass ich weiß, was ich salesseitig tue, dachte ich, der Teil, um den muss ich mir keine Sorgen machen. Dann kamen aber plötzlich so viele Sachen rechts und links dazu, dass man ganz andere Notwendigkeit hat, plötzlich zu priorisieren. Wenn man das nicht tut, dann macht man plötzlich auch das, was man eigentlich am besten kann, nämlich verkaufen, gar nicht mehr so gut.
Gehe ich voll mit. Wie hast du das für dich geschafft? Weil, also, to be fair, gerade am Anfang war das für mich eine Herausforderung. All die Themen, die ich auf einmal hatte. Und ich habe vorher schon ja dazwischen noch eine Führungsrolle gehabt, in der ich auch ein Team aufgebaut, skaliert habe, einen Change-Prozess, also eine ganze Umstrukturierung koordiniert habe. Und trotzdem war ich eigentlich überrascht über die Anzahl der Themen oder die Notwendigkeit, wie viele Dinge ich parallel eigentlich machen muss.
Ja, es ist, ich würde sogar sagen, auch immer noch Work in Progress. Also beziehungsweise gerade als ich so ein bisschen vielleicht auch den Dreh raus hatte, kam dann das Thema Hiring dazu, und plötzlich hat man noch zwei Leute da sitzen in seinem Team. Das heißt, um einen direkt wieder nochmal eine neue Herausforderung zu werfen. Also ein Riesending ist halt wirklich Zeit und Taskmanagement. Das war wirklich eine Herausforderung, das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe halt vorher auch einfach schon sehr, sehr viel immer gearbeitet, aber ich habe unterschätzt diesen Impact von, ich mache immer mehr oder weniger dasselbe, ne, soweit halt AI sein immer dasselbe ist, das sehr viel, aber macht das schon fast auf Autopilot, weil man am Ende wirklich sehr, sehr gut drin ist und wirklich genau weiß, was man da tut. Oder ich arbeite sehr, sehr viel, aber an fünf verschiedenen Sachen und habe vielleicht auch täglich drei Situationen, wo ich gar nicht innerhalb von 30 Sekunden weiß, was da zu tun ist. Das war ich so gar nicht mehr gewohnt. Das heißt, es war viel auch Priorisierung. Was ist Prio 1, was ist Prio 2? Auch ganz, ganz liebe Grüße an Ben Bauer. Der hat mir sehr geholfen oder hilft mir auch gerade noch viel sehr.
Grüße gehen raus.
Weil der halt einfach diese Herausforderung auch schon kennt und mir da gut dann helfen konnte, wirklich dann, so blöd es klingt, wirklich einfach mit mir in meinen Kalender geschaut hat und geguckt hat, okay, was können wir da machen? Welche fixen Blocker sind wichtig? Also er hat mich am Ende dazu gezwungen, den Mittwoch zu einem meetingfreien Tag zu machen, dass das geblockt ist für Tasks. Und ich war am Anfang so, nein, wir brauchen hier die Meetings, die Demos und alles. Und auch jetzt habe ich dann manchmal so Ausnahmen, wo ich dann doch zulasse, okay, da setze ich einen Termin auf diesen, aber immerhin in der Grundstruktur ist er da, und das ist unfassbar wichtig gewesen.
Es war auch eins meiner allerersten Learnings. Ich habe irgendwann angefangen, ja, es war dann der Freitag, einen meetingfreien Tag in der Woche rauszublocken, wo ich gesagt habe, an dem Tag mache ich keine Meetings. Es geht einfach nicht. Und auch intern so. Also du hast ja gerade als Sales Lead, hängst du ja oft noch mehr an internen Meetings als extern. Und ja. Du musst irgendwann mal deine Woche aufräumen. Du willst ja nicht nur ein One-on-One haben mit jemandem, sondern du willst es ja auch vorbereiten und nachbereiten und idealerweise ne, die Zeit auf Aktivitäten aufwenden, die dein Team eben nach vorne bringen und nicht irgendwie in Terminen hängen, deine Inbox hängen und in irgendwelchen Dingen, die von irgendwelchen anderen Leuten wichtig sind.
Ja, absolut. Und das sind halt, man muss wirklich halt so auch dann seine eigene Zeit priorisieren, weil das ist natürlich das, wo man dann wirklich produktiv auch was schafft. Ich habe den Mittwoch auch ausgewählt, weil ich halt dann weiß, okay, was am Dienstag liegen geblieben ist, kriegt er auch noch abgehandelt und was am Donnerstag ist, auch vorbereitet. Deswegen hat mir diese Mitte der Woche ganz, ganz gut gepasst. Aber es sind auch andere Dinge. Dann wirklich manchmal in der Fokuszeit wirklich sich den Fokus zu setzen. Ich habe es gerade schon kurz angeschnitten. Ich habe jetzt im Juli eine Person geheiert. Ist natürlich auch meine Aufgabe, für die verfügbar zu sein, für Fragen. Ich war aber ein bisschen sehr verfügbar, würde ich sagen, gerade am Anfang. Mhm. Und wenn man zu verfügbar ist, dann wird man auch Sachen gefragt, die vielleicht auch ein bisschen hätten warten können. Das ist auch gar nicht deren Schuld, sondern es ist dann auch meine Aufgabe zu sagen, ey, sagt ihr mir, ob das jetzt urgent ist oder finden wir gesammelt einen Slot oder ihr schickt mir das auf Teams, obwohl wir nebeneinander sitzen und ich gucke es mir dann an. Das ist ultra wichtig, weil es gibt in diesem ganzen Startup-Kontext so viele Mini-Distractions, die kosten alle gar nicht viel Zeit. Aber plötzlich sind es 30 davon und dann ist irgendwie 2 Stunden vergangen und ich habe bis jetzt noch nicht auf die Scheiß-Mail geantwortet.
Ja, 100%. Gerade im Hiring habe ich irgendwann angefangen, neben einem klaren Onboarding-Plan, den man sowieso irgendwie haben sollte, ne, wo drauf steht, was machen wir wann, welche Sessions gibt es, welche Unterlagen gibt es, wo findest du eigentlich was, wie so eine Art Wiki. Was kann ich mir alles selbst aneignen? Ich habe es tatsächlich einfach so gemacht, dass ich jeden Tag so einen 15-Minuten-Blocker am Ende des Tages im Kalender hatte, wo einfach klar war, da können wir, oder 30 Minuten meinetwegen, aber da können wir gebündelt alles klären, wenn wir es brauchen. Und wenn wir es nicht brauchen, dann können wir ihn anderweitig nutzen. Aber das hat dann wirklich dazu geführt, dass wirklich, wirklich dringende Themen, fair enough, die kamen sofort, aber alles andere kam halt dann gebündelt strukturiert am Ende. Und das würde ich auch jedem so empfehlen, weil gerade wenn du Teams aufbaust von mehr als einer Person, also dann hast du 2 Personen oder vielleicht auch 5, 6, 7 Personen, die in kurzer Zeit, gehst ja kaputt.
Ja, ja, gerade wenn man halt eben nicht Fulltime-Manager ist, sondern ich bin Manager von den beiden, aber ich habe ja trotzdem, trage ich ja den größten Teil der Unternehmenspipeline. Das heißt, ne, vielleicht kann man es anders strukturieren, wenn man eh halt einfach nur dafür da ist, die zu managen und nur dafür da ist, die erfolgreich zu machen, dann sähe das Ganze bestimmt nochmal anders aus. Aber wenn ich dann eine Pipeline an Deals habe, die man auf 2 AEs verteilen könnte, dann denke ich so, boah, dann muss ich jetzt schon gucken, dass ich meinen Scheiß da geregelt kriege.
Ja, wie schaffst du es? Und ich frage bewusst, weil ich das Gefühl habe, wir neigen dazu, wollen gerne dann als erste Person irgendwie so einen, ich sag mal, einen Seller haben, der Head of Sales sein kann, der eine eigene Quote hat und eigenes Sourcing macht und Deals vorantreibt, das Team enabled und dafür sorgt, dass das Team auch noch irgendwie die Quote reinholt und was ja eigentlich 2 unterschiedliche Fulltime-Rollen sind.
Ja.
Wie ist da dein Blick drauf? Glaubst du, dass es smart ist, aus heutiger Sicht, auch so rückblickend, eine Person reinzuholen, die eben diesen Prozess komplett ownt? Oder ist es eigentlich smarter zu sagen, du solltest schnellstmöglich keine eigene Pipeline mehr haben?
Gute Frage. Ich meine, die Frage ist ja auch einmal, was ist smart und was ist möglich? Du hast selber vorhin angesprochen, hinsichtlich auch des ganzen Thema eines Bootstrapped-Unternehmens. Wenn du mir jetzt hier ein bisschen VC-Spielgeld hinlegst, rein Product-Market-Fit-seitig, hätte ich auch mehr AEs hiren können und mehr SDRs. Das hat aber rein aus einer puren finanziellen oder Cashflow-Sicht, wäre es einfach ein viel zu großes Risiko gewesen. Und ein VC gibt dann, ne, die sagen dann, gut, dann machen wir ein bisschen Hire and Fire. Das wollen wir zum einen nicht und zum anderen können wir es uns auch gar nicht leisten. Also an beiden Enden, ja. Sowohl aus dem moralischen Ende als auch aus dem kommerziellen Ende. Das heißt, deine Frage zu beantworten, Es macht schon irgendwie Sinn so, dass man jemanden hat, der das ownt, weil ich schon gemerkt habe, es hat mich auch wirklich als Head of Sales gebraucht, nicht einfach nur als AE, der eine Aufgabe macht, weil das Knowledge doch ein ganz anderes ist. Founder Sales funktioniert bis zu einem gewissen Level, Aber wäre ich jetzt nur als AI gekommen, der einfach nur mit den bestehenden Prozessen arbeitet und nicht die komplett neu aufrollt, dann hätten wir ein System weitergefahren, was aus einer puren Tracking-Perspektive, Go-to-Market-Perspektive, Skalierbarkeitsperspektive eine Katastrophe gewesen wäre. Deswegen bin ich auch rückblickend froh, dass wir so gemacht haben, wie wir es gemacht haben oder auch machen. Ich werde auch weiterhin noch eine ganze Weile eigene Pipeline haben. Resultiert es in längeren Tagen oder manchmal kurzen Nächten? Ja, aber ich glaube, rückblickend wird der Punkt kommen, wo man dann sagt, okay, Gott sei Dank hat man es bis dahin so gemacht und jetzt trägt sich's auch auf eine andere Art und Weise.
Ich glaube, ich würde auch sagen, also ich habe zwei Szenarien gerade im Kopf, weil das eine ist, dass ich mit einer Kundin von uns habe, die sagt, okay, ich baue zwei AIs auf, zwei SDRs und ich manage die erstmal komplett selber und suche mir dann einen Head of Sales, der quasi die Sales-Lead-Aufgaben übernimmt. Oder die andere Perspektive, die du jetzt geschildert hast und die ich auch selber erlebt habe, zu sagen, ich gehe rein und mache erst einmal selber Sales und baue danach das Team auf. Was ich glaube, ist der bessere Ansatz, wenn du die richtige Person dafür hast, weil das ein ganz anderes, komplexeres Skillset ist. Aber genau wie du sagst, die Herausforderung liegt eigentlich darin, Founder-Sales am Ende reproduzierbar zu machen. Und für mich war wichtig, in jeder Rolle reinzugehen, selber zu verkaufen, übrigens auch in einer Leadership-Rolle, um den Prozess end-to-end zu verstehen, was muss ich an welcher Stelle machen, welche Meetings brauche ich denn, welche brauche ich nicht, wie komme ich am Ende schnellstmöglich zu Impact, wo verlieren wir denn Deals, wo gewinnen wir die, was sind die Einwände, die dir die Kunden in den Kopf werfen, I don't know, ne?
Voll. Also es muss auch jeder Schritt dabei gegeben sein. So, also ich habe Cold Calls gemacht für Calltime oder mache es ja auch ab und an zusammen mit meinem SDR. Ich mache einen Sales Cycle von vorne bis Ende. Das ist super valuable. Und auch wenn man dann das vielleicht dann abgeben kann oder nur in bestimmte Bereiche wieder mit reinkommt, sagt, okay, jetzt liegen alle Erst-Demos bei AIs und man kommt nur später in die Verhandlung rein, ist ja trotzdem wichtig zu verstehen, was ist da vorher in der Regel passiert. Plus vielleicht zu dem Szenario 1, was du gerade gesagt hast, ein Riesenproblem, was halt da aufkommen kann, ist also nicht jemanden vielleicht als Head of Sales oder Go-to-Market-Lead zu holen, der dann AI und SDR-Org zum Beispiel aufbaut. Dafür muss man halt natürlich auch Ahnung haben, weil ich hatte jetzt zum Beispiel die Herausforderung, als ich am Anfang mit meinen Foundern hier gesprochen habe darüber, welche Rollen sollen wir hiren, die hatten eine ganz andere Vorstellung davon, was ein SDR ist oder sehr wenig Vorstellung davon, was ein SDR eigentlich ist oder machen sollte. Das heißt, ich glaube nicht, dass die hätten ihren anderen Weg gefunden, aber so wie wir jetzt aufgestellt sind, das hätte, glaube ich, ohne mich nicht geklappt, wenn ich es nicht so unbescheiden sein darf, das zu sagen.
darfst du und vollkommen fair. Und ich glaube, genau da ist auch die Schwierigkeit am Ende, dass eben, und da können wir gleich nochmal drauf eingehen, Founder Sales anders funktioniert als Sales als AI, auch als Head of Sales. Aber dass du, wenn du versuchst, das, was du als Founder gemacht hast, zu reproduzieren, wirst du halt scheitern und dein Team kann die PS nicht so auf die Straße bringen. Ich würde übrigens genauso sagen wie du. Also als Head of Sales, gerade in dem jungen Unternehmen, bist du bis zum Ende, hast vielleicht keine eigene Pipeline mehr, aber du bist immer in den Commercial-Prozessen natürlich involviert. Du kommst rein, wenn es notwendig ist und selbst dein Founder, den nutzt du wahrscheinlich, wird es bei dir ähnlich sein, auch immer noch als Ressource zu sagen, hey, für die Meetings, da an der Stelle brauche ich dich und das ist deine Aufgabe. Weil ein Founder ganz anders natürlich diese Company-Mission, die Vision dahinter, die auch so die Commercials, die Roadmap etc. irgendwie im Zweifel vertreten kann.
Absolut, absolut. Das sind Ressourcen, also genauso wie ich blöd wäre, wenn ich nicht die Founder ab und zu damit reinziehe, wäre meine AI blöd, wenn sie mich nicht mit reinzieht. Das ist ja auf jeden Fall part of the game.
Wo würdest du sagen, das mal konkret zu machen, wenn jemand jetzt die Chance hat, als erster AI in Unternehmen zu gehen, vielleicht auch mit der Perspektive, ein Team aufzubauen. Worauf würdest du wirklich bewusst achten? Was hat dich vielleicht auch überrascht, dass es vielleicht komplexer ist, anders ist? Was sind so die vielleicht auch zwei, drei Fehler, die du da irgendwie, auf die du achten wirst, diese nicht zu machen?
Ja, sehr, sehr, sehr gute Frage. Also ich würde mir auf jeden Fall immer die Zahlen zeigen lassen. Das war mir ganz wichtig. Nicht, weil ich den Jungs misstraut habe, sondern ich muss das schwarz auf weiß sehen, weil ich auch weiß, wie so ein Empfinden davon abweichen kann. Das heißt, auf dem Papier, wir kennen es alle, egal ob so eine Rolle ist oder jede andere Rolle, das ist ja das gleiche Spiel mit OTEs zum Beispiel, zu sagen, okay, eine Average Deal Size ist das, die Sales Cycle Length ist das, so und so sieht unsere Pipeline aus. Ja, dann zeig einmal, lass mich einmal sehen, ein Gefühl dafür bekommen. Selbst das ist ja nur sehr oberflächlich. Ich erwarte jetzt von niemandem, dass ich dann irgendwie die Kontoauszüge krieg und einmal ein Wochenende in den Bergen mit den drei besten Kunden verbringen darf. Darum geht's nicht. Aber so ein bisschen so halt wirklich diese Sachen wirklich sehen.
Was auch. Unterschreibe ich sofort. Dieses Thema Challenge Everything. Nicht aus der Perspektive heraus, dass es Misstrauen ist und dass du sagst, hey, das stimmt nicht, sondern dass Founder Dinge vielleicht einfach etwas anders wahrnehmen. Einfaches Beispiel, so, wir hatten damals kein Churn. Wir hatten aber auch keine Auto-Renews. Und die Kunden waren halt einfach noch im Renewal-Prozess. Na, natürlich hast du kein Churn. Inzwischen anders, ne? Aber so als Beispiel.
Es ist ein sehr gutes Beispiel. Also wie gesagt, es ist ähnlich auch bei uns gewesen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich mit den Jungs gesprochen habe, gab es das Unternehmen noch kein Jahr. Und es gibt Jahresverträge, dass da jetzt noch sehr minimaler Churn ist, außer vielleicht Leute, die sagen, sie nehmen vorher schon mal das Auto-Renewal raus, ist auch klar. Aber das halte ich eben für ultra wichtig. Und natürlich halt auch die Founder selbst. Also was man wirklich nicht unterschätzen darf, ist, wie viel Zeit und wie nah man wirklich an den Foundern dran arbeitet. Während es einem natürlich in der größeren Org wirklich fast nicht egal sein kann. Es war auch immer cool bei Cognizant, wenn der CEO in der Town Hall was zur Vision gesagt hat. Aber hat es einen im Day-to-Day so sehr geimpactet, ist immer die Frage. Aber in so einem Setting musst du das berücksichtigen. Und das führt auch zu einem anderen Punkt, den ich für super wichtig halte. Nicht nur nach dem Status quo fragen, sondern wirklich konkret halt nach den Zielen. Und das nicht nur zahlungsmäßig, sondern okay, was ist die Vision? Wo soll die Company hin? Ist es was langfristig Step by Step wachsen soll? Wollen sie raisen oder sehen sie es als einen schnellen Exit-Case? Alle Sachen sind valide, aber man muss wissen, worauf man sich da einlässt, ob das zu einem passt.
Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, man muss sich vor allem darauf einstellen, dass man wirklich einfach nichts halt vorfindet. Dass du halt wirklich alles von Scratch, alles, was du jetzt gewohnt bist, was da ist. Alles, was auch ne, wirklich vom einem CRM-System, das kann theoretisch noch irgendwie auf Excel laufen, zu es ist so schlecht eingerichtet, dass eigentlich nichts da ist, nichts an Tracking ist und dass du eigentlich alles selber eben machen musst und auch immer überlegen musst. Also ich habe immer einen inneren Kampf in mir selbst gehabt, ne? Welche Sache ist jetzt die wichtigere? Baue ich jetzt das Reporting oder mache ich jetzt Prospecting?
Ja.
Also, natürlich brauchst du irgendwie tagtäglich deine Prospecting-Aktivität, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber was du dann am Ende generell abwiegst, langfristigen Erfolg gegen kurzfristigen Aktionismus.
Ja, aber das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil, wie du sagst, selbst wenn man jetzt sagt, okay, täglich Prospecting-Aktivitäten, alles schön und gut, aber ich habe schon sehr, sehr bewusst in Kauf genommen, vielleicht erstmal die ersten Monate nicht direkt großen Umsatz zu generieren. Also ich habe meine paar Deals da geclosed, aber ich habe gesagt, ich habe als klare Prio gesehen, finde ich spannend, gleich von dir zu hören, ob du das ähnlich siehst. Ich wollte die Grundstruktur zuerst haben. Ich habe gesagt, also bevor ich nicht die Sales-Stages und die Lead-Sources, weil da wusste ich, wenn ich das nicht seit Tag 1 habe, dann habe ich ja im Dezember die gleiche Situation wie jetzt, dass ich für alles nur Assumptions habe und alles nicht sauber getrackt ist. Und das wollte ich dann auch nicht anderthalb Monate später haben oder in 3 Monaten oder so, sondern ich habe gesagt, okay, das muss. Viele andere Sachen habe ich nach hinten geschoben, die tun auch bis jetzt noch weh. Ich habe noch eine komplette Renewal-Automatisierung zu implementieren, die ich erstmal aufgeschoben habe, weil die Renewals ja erst nächstes Jahr dann sind. Aber das musste erstmal sein. Vorher hätte ich auch nicht ruhigen Gewissens sagen können, ach gut, die Deals, die legen wir nochmal irgendwie an, sondern das war schon die goldene Regel, dass ich gesagt habe, auch den Foundern, die Deals, die jetzt kommen, die werden sauber angelegt. Was ihr da letztes Jahr fabriziert habt, ich werde es nicht glatt ziehen, ich schaff's eh nicht. Also, ich gebe es auf. Aber dieses Jahr, das ist das erste Jahr mit Younes, das wird sauber. Da ist ein Dashboard und das ist akkurat, auf den Scheiß-Cent genau.
Das gehe ich komplett mit einer auch da strikten Priorisierung, weil zu sagen, die Basisinfrastruktur, das Fundament im CRM beispielsweise muss da sein. Darum auch bei uns damals. Erste Aktion war Switch vom Pipedrive weg zu HubSpot, dass man es einfach sauber bauen kann. Das Ding war eine Katastrophe. Aber mit der Frage, muss ich jetzt den kompletten ne, alle Pflichtfelder und alle Dropdowns und Co., die ich heute sammeln würde, am Tag 1 schon haben? Wahrscheinlich nicht. Sollte ich so die Basis haben wie Lost Reasons? Ja. Sollte ich irgendwie Kundeninterviews gemacht haben? Ja, hundertprozentig. Sollte ich wissen, an wen wir adressieren, mit welchem Problem? Also nicht einfach anzufangen zu prospekten, aber lass erst mal mit Kunden sprechen. Welche Probleme haben die überhaupt? Wie lösen wir die überhaupt? Ist das, was wir dort gehört haben, valide? Also was mir erzählt wurde, ist das nur eine Annahme? Wie nutzt dein Kunde eigentlich das Produkt? So wie du es annimmst, dass er es nutzt, oder nutzt er es anders? Welchen Mehrwert sieht er eigentlich? Können wir irgendwie Quick Wins über Case Studies, whatever,
ziehen? Gut, da muss ich auch ehrlicherweise sagen, da war ich in dem Sinne, obwohl es trotzdem eine harte Entscheidung und ein großer Step war, war ich zumindest in dem Sinne in einer komfortablen Situation, dass zwei wirklich Personen aus meinem engeren Umfeld schon Calltime-Kunde waren.
Ja.
Und das ist einmal der Finn von der Head of Sales bei Boardwise ist, der auch überhaupt nicht mit den Jungs in Kontakt gebracht hat. Das ist natürlich gut, dass ich mit dem schon vorher viel darüber gesprochen habe. Hey, ne, warum findest du das Tool so geil? Warum hast du da die Jungs vorher ein bisschen gecoacht? So, also der war immer ein großer Ambassador für das Ganze. Und auch Volker, der mich damals bei Cognizant geheiert hat, kannte das Tool, kannte zumindest schon mal so die Jungs. Dadurch hatte man sich natürlich nochmal anders kennengelernt. Das ist was, hätte ich jetzt ohne jeglichen Touchpoint, wäre ich in dieses Setting geworfen worden. Ich hoffe, dass ich mich genauso entschieden hätte, aber muss auch acknowledgen, dass das bestimmt nochmal die Sache deutlich tougher macht.
Ja, mit Sicherheit. Aber das zeigt ja nur, wie wir heute, ich meine, wie wir einkaufen, wie wir Jobs suchen, ist halt eben wieder das Thema persönliches Netzwerk und Co. So, ich kannte eben Sparks damals auch, weil ich meine, war bei CoachUp 2 Jahre vorher, kannte die Industrie, hatte immer Bock auf das Thema, es war halt naheliegend, sich damit zu beschäftigen. Und
ja.
Ich meine, du machst ja auch immer deine eigene Due Diligence, bevor du irgendwo anfängst.
Absolut, absolut. Und das macht auch Sinn. Aber ja, also im Prinzip, auch auf deine Grundfrage da ein bisschen zurückzukommen, so wie gesagt, Status quo, Vision, wo soll's hingehen? Beides challengen, auch nach verschiedenen Szenarien fragen. Also ich habe dann schon auch gefragt, okay, aber was ist, wenn das jetzt kommt und wie, ja, einfach so ein bisschen, brauche jetzt keinen 10-Jahres-Plan von denen, aber mir ist schon wichtig, wenn ich so diesen Schritt mache, dann soll das jetzt nicht so ein Gap-Year werden, in dem ich so ein bisschen Head of Sales spiele, sondern dann will ich schon wissen, woran ich bin. Ja, also ich glaube, das ist schon super wichtig. Und natürlich auch so, what's in it for you? Also ich habe schon auch sehr klar gesagt, das jetzt für mich persönlich, das sind andere Leute vielleicht, haben ein kleineres Ego, ich kann es dir nicht sagen. Ich hätte es nicht für einen Founding Account Executive Jobtitel gemacht. Das heißt, ich wusste, dass ich vielleicht im Startup-Setting einen Gehaltsrückschritt machen muss. Das habe ich in Kauf genommen. Ich hatte aber meine Vorstellung, was dafür dann gegeben sein muss. Auch Thema Shares, klar. Und last but not least war es auch der Jobtitel. Weil ich habe gesagt, gut, wenn ich das mache, dann bin ich nicht AE mit Perspektive auf Head of Sales und vielleicht klappt es dann auch doch nicht, sondern wir machen da all in or nothing. Kann man sich drüber streiten. War aber ein Requirement von meiner Seite.
Finde ich ehrlicherweise vollkommen fair zu sagen, hey, seht ihr diese Vision? Mit mir wollen wir diesen Weg gemeinsam gehen, dann lasst uns das auch richtig machen und auch zu Papier bringen. Dann müssen wir nicht sagen, mit hier in 6 Monaten könntest du und gibt ja keinen Grund dazu. Also warum nicht committen, ne? Wenn es für beide Seiten der logische Weg ist, mit eben auch dem klaren Weg zu sagen, hey, das bedeutet auch, die ersten 6 Monate sind halt wahrscheinlich Fokus Sales, nach irgendwie einem Quartal beginnt irgendwie Hiring und dann ist Onboarding und nach einem Jahr, I don't know, ist das Ziel eben zu sagen, hey, jetzt gibt's ein Teamziel und ich habe keine eigene Quota mehr oder whatever. Das ist ja dann individuelle Absprache. Ich hatte zum Beispiel von Anfang an gesagt, hey, ich verstehe das, ich möchte aber keine eigenen Deals haben, weil ich möchte keine Interessenskonflikte haben zwischen, mache ich den jetzt selber oder gebe ich den meinem Team. So, es muss logische Konsequenz sein, dass es Teamziel ist und die Person, die am besten equipped ist, diesen Deal zu closen, wird es tun.
Ja, also das ist ein super spannender Punkt auch. Also das ist auch was, da werden wir jetzt, wenn wir über das nächste Jahr sprechen, intern auf jeden Fall auch adjustieren müssen. Genau aus dem Grund, ich handle im Unternehmensinteresse, weil ich das natürlich auch einfach möchte, weil ich langfristig plane. Ich darf aber trotzdem ja gar keinen Anreiz haben, jetzt zu sagen, ah nee, den Deal mache ich jetzt statt ein Founder oder den Deal mache ich jetzt statt irgendwie meiner AI, weil Genau, ist ja kompletter Quatsch. Und von daher finde ich auch, dass eine sehr schöne Herangehensweise, auch mit einem Teamziel zu denken, gerade eben auch aus dieser Führungsebene, dass man jetzt vielleicht dann einem AE oder einer AE dann auch irgendwie eine Quota geben muss, ein Zielgehalt ist klar, aber dass man overall denkt, hey, okay, was ist das Teamziel und was muss jeder Einzelne dafür contributen, dass wir das erreichen, das ist, glaube ich, gerade so Early Stage super wichtig.
Hast du noch ein, zwei Gedanken, wie ihr wirklich zu qualifizierter Pipe kommt? Ich weiß, es ist ein kleiner Themenswitch, aber also die meisten Unternehmen, die ich gerade sehe, strugglen, Pipeline aufzubauen. Gerade als junges Unternehmen hast du sowieso das Thema, dass du irgendwie in einem Markt bist, in dem dich vielleicht Leute kennen, aber Vertrauen ist natürlich Mangelware. Du hast noch relativ wenig Case Studies. Die baust du natürlich irgendwie auf. Was funktioniert bei euch wirklich gut im Prospect im Early Stage? Weil, also ja. Einfacher Vergleich, ne? Wenn ich irgendwo anrufe und sage, hey, hier ist Chris von, I don't know, HubSpot, Salesforce, Cognizant, whatever, und sage, ah ja, okay, Namen habe ich schon mal gehört, sagt mir irgendwas. Versus, hey, hier ist Chris von Sparks, wo kommst du her? Was? Sparks, ne?
Ja, auf jeden Fall sogar. Das ist ein riesen Thema und das sorgt auch oft, denke ich, auch für Skepsis dann beim Gegenüber, wenn man sagt, okay, noch nie von euch gehört oder wo sind die ganzen Zertifizierungen eurer 10-jährigen Erfolgsgeschichte? Ich muss nichtsdestotrotz sagen, also unser stärkster Channel ist wenig überraschenderweise bei unserem Tool Calling. Da ist es schon dann trotzdem natürlich auch irgendwie mit dem Fuß durch die Tür und jetzt wenig, ne, da kann man natürlich auch Name droppen, wen man schon als Referenz hat, aber da ist es dann wirklich zu sagen, okay, man ruft an und prüft direkt den Need, weckt direkt das Interesse, weil das ist auch ein super Weg, nicht nur Meetings zu buchen, qualitative Pipeline aufzubauen, sondern auch ein Gefühl für den Markt zu bekommen, den Markt abzufragen, wie kommt das an, was sind vielleicht die Objections, das kriegt man ja in Mailing oder vielleicht auch Marketingkampagnen gar nicht unbedingt hin. Oder gerne, sag gerne erstmal. Danach sage ich noch 2 und 3.
Nee, 100, also gehe ich komplett mit. Ne? Also E-Mails gehen sowieso, glaube ich, in den meisten Fällen ungelesen irgendwo im Posteingang unter. Von daher teile ich, also bei uns war auch das Telefon immer der am Ende am besten konvertierende Kanal. Meistens in Kombination mit anderen Geschichten. Erzähl gerne nochmal und dann können wir darauf eingehen. Genau das Thema, was nicht hätte passieren sollen. Du bist wieder da.
Alles gut. Ich hab extra die Klappe gehalten, damit ich dir nicht auf dem Recording ins Wort falle.
Ich meinte gerade noch, bei uns war auch immer das Telefon der beste konvertierende Kanal. Meistens in Kombination mit all den anderen Kanälen. Ja, aber der Hörer in die Hand nehmen, ist unschlagbar.
Absolut. Und genau, also man muss ja keinen Channel vernachlässigen. Also nur weil ich jetzt sage, ich bin Fan von Calling, heißt jetzt nicht, dass hier keine Mail das Hause Calltime verlässt. So ist es auch nicht. Aber nach Calling würde ich schon sagen, also was auch bei uns einen immensen Hebel hatte und ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Beispiel für das Trust-Thema, ist LinkedIn. Wir haben da kein Marketingbudget reingesteckt, wir sind einfach aktiv. Ich hatte schon so ein kleines Following natürlich, was ich mitgebracht habe, aber nichtsdestotrotz haben wir dann gesagt, okay, wir sind aktiv, wir waren auch kreativ. Also ich werde teilweise wirklich auf Events angesprochen, hier, ihr habt doch hier die großen Telefone und alles, was wir so ein bisschen, als wir da auch mit Maria von Koyos so zusammen die Events gemacht haben, nochmal so ein bisschen mehr gepusht haben. Und das hatte einen riesen Impact, weil dann nicht nur wir gepostet haben, sondern auch Leute über uns. Und das auch wirklich einfach, weil die begeistert waren vom Tool. Das heißt, ich habe mir jetzt nicht die Influencer rausgepickt und habe überlegt, wem kann ich jetzt ein paar hundert Euro zustecken, sondern wir haben wirklich die gefragt, von denen wir wissen, dass sie das Tool geil finden. Hey, hättest du Lust darüber zu posten? So ein Post. Muss kein Werbepost sein, aber eigentlich nur das, was du uns eher als positives Feedback gibst. Und das wurde super, super gut angenommen und da wurde auch echt Neues gemacht. Ist dann die Christiana von Sales dann, die da wirklich zum Beispiel echt gut Welle gemacht hat und auch wirklich einfach unser Tool liebt. Und das ist so die schönste Kombination, weil es ist auch authentisch. Manchmal wird dann hinterfragt, so, werden die von euch bezahlt? Oder auch zum Beispiel der Patrick Trümpi hat auch über uns einen Post gemacht und ich habe ihn neulich auch in einem Podcast gehört, wo er gesagt hat, dass wir sein Lieblingstool sind. Also wir haben dem kein Geld dafür gegeben, sondern der ist halt einfach überzeugt davon und ich glaube, das ist super wichtig, so ein Bewusstsein dafür zu haben und auch wie groß dieser Impact ist, weil wenn ich vielleicht noch nicht 10 krasse Referenzlogos habe, kann so eine Person mit so einem Following oder auch einer gewissen Credibility in dieser Branche einen riesen Impact haben.
Das ist nochmal ein anderes Thema, ne? Vielleicht auch nochmal ein guter Schlussgedanke zur Folge, dass dieses Thema Community, Events, auch Influencer in gewisser Weise, die du natürlich hast, also ein riesiger Gamechanger sein können, weil dieses Thema Trust und Vertrauen, einfach ja so unfassbar wichtig ist heute, um Deals zu closen. Also unsere Kunden sind ja problembewusst. Ne? Alles, was du machst, ist ja in eurem Fall, ist ja ein No-Brainer zu sagen, hey, die Erreichbarkeit geht runter. Das kostet euch so viel Kohle. Als Beispiel. Voll. Aber der Kunde weiß das. Die Frage ist am Ende, auf welches Tool setze ich, wie viel Kohle, um dieses Problem zu lösen. Und, der Kunde fragt ja nicht mehr, wie löse ich es, sondern wem vertraue ich es beim Lösen. Und Influencer zu haben, die sagen, hey, das funktioniert für mich aus dem und dem Grund. Eine Community zu haben, die das treibt, aktiv treibt. Natürlich auch irgendwie der eigenen Kunden zu Empfehlungsgebern zu machen, etc. Ist, ich glaube, nur smart.
Und auch, weil du sagst, hinsichtlich Events, das ist auch ein Thema. Events haben für uns, es waren jetzt noch nicht viele, weil so lange machen wir das alles noch nicht, aber super konvertiert, weil es einfach nochmal was anderes ist. Und so blöd es klingt, es sprießen halt hier und da überall Lösungen aus dem Boden. Und wenn man wirklich so ein bisschen halt mal da ist und so man sieht, ach, die gibt's ja wirklich. Die sind nicht nur auf LinkedIn, die sind nicht AI-generiert, sondern die stehen da und man kann vielleicht einfach ein gutes Gespräch mit denen führen. So, ich bin wirklich jemand, also ich weiß nicht, ob mich auf irgendeinem Event schon mal jemand proaktiv hören hat. Ich würde es stark anzweifeln. So, wenn mich jemand fragt, was wir machen, super gerne, aber sonst einfach so präsent sein, wirklich einfach für eine gute Stimmung sorgen vor Ort und da in einen professionellen Austausch gehen. Der Rest zieht dann von alleine nach. Oder auch ein bisschen einfach auch Spaß haben. So, ich glaube, uns ist als Brand auch super wichtig, Spaß zu haben. Auf der AR Artist, also auf der AR Artist Circus, stand ich da mit einem Shotgurt, also mit so einem Munitionsgürtel voll mit Calltime gebrandet Fun. Das ist jetzt nicht im klassischen Sinne Value stiftend, aber ab irgendeinem Punkt stand da überall an jeder Ecke ein kleiner leerer Calltime Klopfer. Das macht auch das Neues.
Siehst du, wir haben damals Ingwer-Schatz genommen. Das komplette Gegenstück.
Ja, gut, ich meine, die Circus als Events gibt's auch her. Ich will jetzt nicht niemanden dazu animieren, zu jedem Event Alkohol mitzubringen und das als Marketingstrategie zu verkaufen, aber es hat auf jeden Fall für eine gute Zeit gesorgt.
Fair point. Und finde ich am Ende ist ja genau das, was du gerade sagst, ne? Es geht gar nicht darum, da zu pitchen, sondern eben einfach zu netzwerken, guten Kontakt zu haben, guten Austausch zu haben, professionellen Austausch zu haben und alles andere ergibt sich eben daraus. Und Vertrauen zeugt ja auch durch Vertrautheit und das ist ja, wenn man dich halt immer wiederkehrend irgendwo trifft und sieht. Und ich hab's zu spät gelernt, dass Events für uns dann nochmal ein riesiger Hebel waren. Indem wir dann die ersten Events wirklich gemacht haben und auch selber Events organisiert haben, hat sich das nochmal komplett gewendet. Gewendet. Also ist die Pipeline nochmal viel, viel größer angestiegen, so rum.
Das bietet uns ja die Möglichkeit, dass wir überhaupt gut uns auf Events schon mal erstmals kennenlernen konnten und dadurch ja auch irgendwie unter anderem diese Folge entstanden ist.
Wunderbares Schlusswort. Younes, haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, Chris, das müssen wir den Zuhörenden noch mit auf den Weg geben. Ich kann die nicht ohne diesen Insight loslassen.
Ich glaube, das ist eine sehr, sehr offene Frage. Da fällt mir pauschal nichts ein. Ich glaube, wir haben einige Themen abgedeckt. Und wenn irgendwer das Gefühl hat, warte mal, hier Chris und Younes sind an Thema X gar nicht tief genug eingestiegen, könnte man natürlich auch jederzeit gerne schreiben. Ich teile da immer gern die Erfahrungen, werde demnächst auch noch im einen oder anderen Podcast auch noch mal ein bisschen was davon erzählen. Aber ich bin sehr, sehr froh, da bei dir den Start gemacht zu haben, seit ich bei Calltime bin.
Ich bin sehr gespannt, wo du noch so sein wirst und danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Hat Spaß gemacht und unfassbar schnell, wie hier so eine Dreiviertelstunde irgendwie einfach verfliegen kann.
Ich wollte gerade sagen, ich bin so ein bisschen auch geschockt, aber weil ich habe eigentlich schon meinen Foundern extra angekündigt. Es kann sein, dass ich in dieser Folge ein bisschen über euch lästern werde, ein bisschen Founder-Bashing betreiben aus einer Sales-Perspektive. Und jetzt ist die Zeit schon um und eigentlich war ich noch sehr, sehr nett zu den beiden. Deswegen, da sind die irgendwie nochmal zu leicht davon gekommen fast.
Verdammt, hast du noch so einen kleinen, willst du noch mal kurz nachtreten? Nein.
Nein, es passt. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, ich glaube, großartige, sich auszudenken, muss man wahrscheinlich ein bisschen größenwahnsinnig sein. Und das ist manchmal vielleicht für jemanden in meiner Rolle nicht ganz leicht. Das heißt, wenn ihr in einer ähnlichen Setting seid, lasst euch davon nicht irritieren, nicht runterkriegen. Ich habe jetzt auch erfahren, dass das für jeden der Fall war. Das wirst du kennen. Das hat Ben mir erzählt, dass das ein Klassiker ist und entsprechend nicht nachtreten und ganz, ganz liebe Grüße an Jonathan und Malte. Primär auf LinkedIn. Also gerne Younes Emanuel Seeger auf LinkedIn. Gerne reinfolgen. Ich habe immer, glaube ich, so einen ganz netten Mix aus Stories, Value, aber auch so meiner eigenen humorvollen Art. Deswegen, wenn ihr denkt, ihr könnt da entweder was lernen oder werdet dadurch unterhalten, connectet da super gerne mit mir.
Wunderbar. Profil natürlich in den, wie sagt man so schön, Shownotes. Ansonsten, Younes, war mega nice, dass du da warst. War ein cooles Gespräch, hab viel mitgenommen. Wie gesagt, unfassbar kurzweilige 50 Minuten jetzt mittlerweile. Fern.
Da machen wir irgendwann mal einen Zweiteiler draus. Aber ich bin froh, ich habe jetzt extra hier noch mein Podcast-Mikro eingeweiht, was ich extra für Chris Kager und GoToNetwork gekauft habe. Das sind meine Abschlussworte.
Wundervoll. Dann danke dir, dass du da warst. Danke euch, dass ihr zugehört habt und Younes wundervoller Stimme in diesem wundervollen Mikro gelauscht habt und mir. Und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.